eine neue Erwartung formuliert. Eine Sisyphus-Arbeit für zahlreiche Ökonomen. Heute waren die der Bundesbank mal wieder dran. Die Nachrichten mit Werner Schoninger.
Die Bundesbank hat ihre wirtschaftlichen Erwartungen für das laufende Jahr gesenkt. In ihrer aktuellen Deutschland-Prognose rechnet die Zentralbank damit, dass das Bruttoinlandsprodukt bis zum Jahresende nicht wächst. Ende vergangenen Jahres hatte die Behörde noch ein leichtes Plus von 0,2% vorhergesagt. Als Grund wird vor allem die Unsicherheit in der US-Politik genannt. So sei die Entwicklung der Zölle nicht absehbar. Das treffe gerade die exportorientierte Industrie. Für das kommende Jahr erwartet die Bundesbank ein Wirtschaftswachstum von knapp 1%. Hintergrund sind die geplanten Milliardenausgaben der Bundesregierung für Verteidigung und Infrastruktur. Der Bundestag hat über Pläne der Bundesregierung für eine schärfere Migrationspolitik debattiert. Die Vorlage aus der schwarz-roten Koalition sieht vor, dass Angehörige von Geflüchteten ohne anerkannten Asylstatus erstmal nicht mehr nachkommen dürfen. Bisher gab es dazu jeden Monat etwa 1000 Visa. Mario Bartsch, RBB 24.
Bundesinnenminister Dobrindt hat seine Pläne verteidigt. Der CSU-Politiker sagte, damit werde die Logik von Schleusern durchbrochen, dass es nur einer nach Deutschland schaffen müsse und dann die Familie nachkommen könne. Die Grünen-Politikerin Gambier kritisierte die Pläne. Den Familiennachzug subsidiär Schutzberechtigter auszusetzen bedeute menschliches Leid und verhindere die Integration. Die linken Abgeordnete Bünger warf Dobrindt vor, die Betroffenen in die Illegalität zu treiben, da er die letzten legalen Wege für Schutzsuchende abschaffe. Der AfD gehen die Pläne hingegen nicht weit genug. Ihr parlamentarischer Geschäftsführer Baumann warf Dobrindt vor, die Wähler zu täuschen, weil nur ein Bruchteil des tatsächlichen Nachzugs von Familienangehörigen gestoppt werde.
Das Brandenburger Innenministerium hat die Kritik von Flüchtlingen am Dublin-Zentrum in Eisenhüttenstadt zurückgewiesen. Die Erstaufnahmeeinrichtung erfülle ihre Aufgaben wie Unterbringung, Versorgung und Betreuung auf Grundlage der geltenden Regelungen. Dabei würden humanitäre und rechtsstaatliche Standards berücksichtigt. Flüchtlinge hatten gestern die Zustände in der Einrichtung kritisiert. Sie beklagen unter anderem tägliche Kontrollen durch Sicherheitspersonal und Sozialarbeiter. Außerdem dürften sie das Zentrum nachts nicht verlassen. Die Diäten für die Abgeordneten im Brandenburger Landtag sollen künftig nicht mehr so stark steigen wie bisher. Das geht aus einem Gesetzentwurf hervor, den die Regierungsfraktionen von SPD und BSW zusammen mit der CDU vorgelegt haben. Danach soll es vom kommenden Jahr an einen Grenzwert von 3,5% geben. Bislang wurden die Bezüge der Abgeordneten jährlich nach der allgemeinen Entwicklung von Einkommen und Verbraucherpreisen in Brandenburg festgesetzt. In diesem Jahr waren die Diäten der 88 Abgeordneten deshalb um etwas mehr als 500 Euro gestiegen auf rund 9.800 Euro im Monat. Die Bundesnetzagentur in Bonn hat erste Ergebnisse zur Messung der Mobilfunkversorgung in Deutschland vorgelegt. Dabei waren Handynutzer aufgefordert, der Bundesnetzagentur mithilfe einer App Funklöcher zu melden. Die Ergebnisse fließen in eine interaktive Karte ein. Vom Sitz der Behörde in Bonn, Sebastian Tittelbach.
In der Zeit zwischen Ende Mai und Anfang Juni haben mehr als 150.000 Nutzer die Funkloch-App der Bundesnetzagentur genutzt. Das Ergebnis sind rund 145 Millionen neue Messpunkte, also Angaben, wie gut der Handyempfang am jeweiligen Ort ist. Besonders stark war der Rücklauf aus NRW, gefolgt von Baden-Württemberg und Bayern. Bei rund 98% der Messpunkte gab es 4G oder sogar 5G-Empfang. Die übrigen 2% entfallen auf langsame 2G-Verbindungen und echte Funklöcher. Die Messwoche soll künftig einmal im Jahr stattfinden, auch um zu überprüfen, ob die Anbieter den rechtlichen Auflagen nachkommen und ihre Netze ausbauen.
Mit einem Straßenfest in Berlin-Kreuzberg beginnt am Nachmittag der Karneval der Kulturen. Bis Pfingstmontag gibt es rund um den Blücherplatz Musik, Theater und Performances von etwa 830 Künstlerinnen und Künstlern. Dazu kommen viele Stände mit Kunst, Handwerk, Essen und Getränken. Der traditionelle Straßenumzug am Sonntag zieht wegen Bauarbeiten erstmals nicht durch Kreuzberg und Neukölln, sondern über die Frankfurter Allee und die Karl-Marx-Allee in Friedrichshain. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter: am Nachmittag wechselnd bewölkt mit Sonne, im Südwesten einige Schauer oder Gewitter, dazu stark böiger Südwestwind. Aktuell in Berlin Steglitz 21 Grad und in Adlershof 22, in Neuruppin 18 und in Rüdersdorf 23 Grad. Morgen wechselhaft, ab dem Mittag Schauer und einzelne Gewitter bei 20 bis 24 Grad. Und auch am Sonntag wechselhaft, dabei allerdings etwas kühler. Die Zeit 13.05 Uhr. RBB 24 Inforadio Verkehrsservice mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht auf der A15 Übergang Forst Richtung Dreieck Spreewald. Zwischen Forst und Rogosen liegen Reifenteile auf der Fahrbahn der A15.
RBB 24 Inforadio.
Mit Michael Castricius. Es wurde nicht der zuvor herbeigeredete heiße Stuhl auf dem Bundeskanzler Merz vor dem Kamin von US-Präsident Trump saß. Eher Friede, Freude, Hotcakes. Gastgeschenke von Merz, freundliche Worte von Trump, der Merz allerdings kein Gegengeschenk in Form etwa von Zollbegrenzungen machte. Aus dem ARD-Hauptstadtstudio waren Markus Preis und Anna Engelke bei dem launigen Gespräch dabei, umringt allerdings von US-Journalisten. Hallo Anna.
Hallo Michael.
Anna, konntet ihr da überhaupt durchdringen mit euren Fragen?
Doch, das hat ganz gut geklappt. Also sowohl Markus als auch ich konnten sogar mehrere Fragen stellen. Man muss immer nur sagen, Mr. President und dann weiterreden und auch versuchen, seinen Augenkontakt zu bekommen. Und dann klappt das.
War es für dich als Frau da besonders schwierig, den Augenkontakt herzustellen und gegen die Platzhirschen durchzudringen?
Also das mit dem Augenkontakt, das ging besser als mit den Stimmen, weißt du, da sind wir ja immer etwas im Hintertreffen, aber ich kann auch immer versuchen, Mr. President, also meine Stimme so etwas tiefer zu machen, um da nicht schrill durchzudringen, weil ich glaube, schrille Frauenstimmen, das kommt nicht so gut.
Drumherum, die US-Journalisten, die haben mehr nach Elon Musk wohl gefragt und nach Joe Biden. Ging es da eigentlich mehr um die Innenpolitik der USA als um Deutschland?
Es ging viel um Innenpolitik, aber das ist letztendlich auch nichts Ungewöhnliches. Also bei Pressekonferenzen von amerikanischen Präsidenten mit deutschen Bundeskanzlern oder Bundeskanzlerin, auch in der Vergangenheit, ist es immer wieder so gewesen, weil das ja auch eine Möglichkeit ist, für die amerikanischen Kollegen zu innenpolitischen Fragen ihren Präsidenten zu fragen. Also das ist jetzt nicht so eine Donald-Trump-Sache, was eher schon so Donald Trump-like ist, dass das halt alles jetzt im Oval Office stattfindet, dass er der Zeremonienmeister ist und dass das schon seine Donald Trump-Show ist mit ihm im Mittelpunkt. Früher, in einer anderen Zeit vor Donald Trump, da war das dann so, wenn es Pressekonferenz war mit dem amerikanischen Präsidenten und dann den deutschen Kanzler oder Kanzlerin, da hattest du pro Seite zwei Fragen, also die Deutschen konnten zwei Fragen stellen und die Amerikaner konnten zwei Fragen stellen. Und das war alles sehr gesittet. Und es war halt nicht so, weißt du, mit diesem, was wir jetzt machen mussten, so Fragen in Richtung Donald Trump schmeißen.
Wie wirkte dabei Friedrich Merz auf dich? Eher als Sidekick von Trump?
Er war der Gast und ich fand, dass Friedrich Merz durchaus angespannt war. Gerade am Anfang hast du ihm angesehen, dass er nicht wusste, du hast ja gesagt, heißer Stuhl, was ihm da auf seinem goldenen Stuhl so passieren würde. Und ich war jetzt nicht so weit weg, deswegen konnte ich das auch ganz gut sehen. Und die Anspannung hat auch durchaus länger angehalten. Aber er hatte sich ja offenbar vorgenommen, nur was zu sagen, wenn er auch tatsächlich gefragt wird und ansonsten Donald Trump reden zu lassen. Und ich glaube, das war gar keine schlechte Strategie. Und du hast auch gesehen, dass Donald Trump daran gelegen war, immer wieder auch Kontakt mit Friedrich Merz aufzunehmen. Also bei der zweiten Frage, die ich stellen konnte, da sagte Donald Trump, ich sollte doch dem Bundeskanzler eine Frage stellen. Und ich hatte aber eine Frage für Donald Trump. Und dann habe ich gesagt, nee, ich würde ihm jetzt aber eine Frage stellen. Also er hat immer wieder versucht, natürlich Friedrich Merz auch mit in das Gespräch zu nehmen. Aber kein Zweifel daran lassen, das ist Donald Trumps Oval Office Show.
Aber trotzdem hat er offenbar Friedrich Merz nicht als den kleinen Pascha neben dem großen Präsidenten behandelt.
Nee, das hat er nicht. Also das hatte, auch wenn die beiden mit, also auf der saßen, da hatte was mit Augenhöhe zu tun. Also vor allen Dingen an dem einen Punkt, als es um Ukraine und Russland geht, da hatte Trump dieses Bild gewählt von zwei Kindern, die sich jetzt noch weiter prügeln müssten und die müsste man jetzt auch erstmal lassen und damit auch so den Eindruck erweckt, als seien beide gleich schuld. Und da hat Friedrich Merz gesagt, nee, also es ist schon so, dass Russland die Ukraine angegriffen hat und dass die Ukraine sich verteidigt und dass Russland zivile Ziele in der Ukraine trifft und ins Visier nimmt und Zivilisten tötet und dass die Ukraine in Russland auf militärische Ziele Angriffe fliegt. Also diesen Unterschied hat er gemacht und wenn Donald Trump gewollt hätte, hätte er ihn da auch an der Stelle lang machen können, hat er aber nicht.
Also das Minimalziel hat Friedrich Merz erreicht. Er konnte erhobenen Hauptes das Weiße Haus wieder verlassen. Das waren persönliche Eindrücke von Anna Engelke. Danke, Anna. Über diesen denkwürdigen Besuch im Weißen Haus erzählen Sie und Ihr Kollege Markus Preis auch im Podcast Berlin Code. Der wird in einer Stunde online gehen. Machen wir einen großen Sprung vom Rosengarten des Weißen Hauses zum Tag des Gartens im Stadtpark Lichtenberg in Berlin. Da wird morgen gefeiert. Es wird auf die Bedeutung der Gärten, insbesondere der Kleingärten, hingewiesen. RBB24-Reporterin Annette Mirsch hat die Vorbereitungen beobachtet.
Ja, super geht's voran mit 7 Meilenstiefeln. Wir sind im Park. Der duftet noch vom Regen. Ein kleiner Teich, große alte Linden um uns herum. Und um uns herum fährt auch der Gabelstapler, der hier rechts die Bierfässer vom großen LKW ablädt. Und links, da sehen wir Blumentöpfe und Pflanzen. Die kommen wahrscheinlich als Dekoration hier heute an. Bei mir ist Marion Quart von den Berliner Gartenfreunden. Frau Quart, was liegt denn heute noch alles an?
Heute liegt noch an, dass hier eine große Bühne aufgebaut wird. Hier gibt's ein schönes Musikprogramm, kulturell breit gefächert morgen. Und morgen müssen die Berliner Gartenfreunde über 30 Marktstände aufbauen und bespielen für alle Berlinerinnen und Berliner. Hier wird sich das Berliner Kleingartenwesen präsentieren mit ökologischen und klimatischen Projekten und. Und das ist noch viel Arbeit.
Sie haben den Park ja dafür in Erlebnisbereiche eingeteilt. Und einer, der ist hier direkt vor uns. Ja. Dafür müssen wir mal beide einen großen Schritt machen. Sie zuerst. Und jetzt, Franze, danke für die Hilfe. Und jetzt ich. Wir sind jetzt auf einem Podest, einer Art Bühne. Und das ist der Rosengarten. Und hier ist Christian Jüttner. Herr Jüttner, Sie sind von der Eventfirma Hauptstadtkultur verantwortlich für alles hier, habe ich gelernt. Ja,
genau.
Und hier sehen wir vor uns fleißige junge Männer, die ja was eigentlich da auf die Erde werfen.
Also erstmal fleißige junge Männer und junge Damen. Rindenmulch, wir machen hier unsere Gartenausstellung. Das heißt, hier ist ja normalerweise alles etwas grau auf dieser Empore und da machen wir jetzt unsere Gartenausstellung. Das heißt, wir haben Rollrasen mit dabei, Rindenmulch, viele verschiedene Blumen, Wasserspiel und was man alles so auch im Garten in der Laube hat. Das heißt, einen Kinderbereich, einen Loungebereich, eine Feuerschale und alles das bauen wir hier gerade auf. Außerdem diese schönen Zelte, die Sie hier sehen, das sind nachher die von unserem Gastgeber, nämlich vom Bezirksverband Lichtenberg.
Und ich sehe hier einiges an Anschauungsmaterial. Also das wird hier morgen auch ganz schön praktisch zugehen. Das lässt mein Kleingärtnerherz höher schlagen. Was ist das, Frau Quart?
Das ist ein Hochbeet, ein Modell für ein Hochbeet, was man bepflanzen kann. Das wird auch noch passieren. Wir werden unterstützt von den Spätschen Baumschulen und auch von der Firma Hornbach. Das ist ganz toll.
Ja, von 12 bis 22 Uhr gibt es dann morgen hier ein buntes Programm im ganzen Park. Welche Highlights haben wir auf der Bühne?
2 Gruppen kommen von der Schostakowitsch Musikschule Lichtenberg. Das Percussion Ensemble, der dritte Trommelstock, wird für uns spielen. Außerdem das Hanoi Ensemble. Lichtenberg hat eine große vietnamesische Community. Da werden wir also traditionelle und moderne Stücke auf modernen und traditionellen vietnamesischen Instrumenten sehen und hören können. Das ist toll.
Und die Bezirksverbände der Kleingärtner, die werden sich ja hier morgen auch präsentieren mit verschiedenen Ständen, mit Informationen, mit Mitmachaktionen. Was können wir denn alles erfahren und entdecken?
Erfahren können wir zum Beispiel alles übers Gärtnern, was man schon immer wissen wollte. Kinder können ja Pflanzen topfen und auch Pflanzen pikieren, also kleine Keimlinge auseinandernehmen, damit die Platz haben im Topf. Sie können Quizze machen über Vögel erkennen, Vogelstimmen erkennen. Sie können Ohrenkneifer-Hotels bauen. Das macht die Deutsche Schreiberjugend bei uns. Und ja, vieles mehr.
Das Ganze hat natürlich auch einen ernsten Hintergrund. Die Berliner Kleingärtnerinnen und Kleingärtner, die wollen so zeigen, was sie alles für das Berliner Stadtgrün tun. Aber ob nun mit oder ohne Interesse am Kleingärtnern, Spaß können hier morgen alle haben.
Meint unsere Reporterin Annette Mirsch. Morgen also das große Fest der Kleingärtner im Stadtpark Berlin-Lichtenberg. Alle sind willkommen von 12 bis 22 Uhr.
RBB 24 Inforadio Sport.
Arina Sabalenka und Coco Gauff bestreiten morgen das Damenfinale beim Tennis Grand Slam in Paris. Die männlichen Finalteilnehmer werden heute noch ermittelt. Steffen Gahr blickt da voraus auf die Halbfinalbegegnungen bei den French Open.
Erst der Vorjahressieger, dann das Topduell. Carlos Alcaraz ist in seinem Match gegen Lorenzo Musetti der klare Favorit. In Hamburg vor 3 Jahren, da konnte Musetti mal gegen Alcaraz gewinnen. Alle Duelle danach aber entschied der Spanier für sich. Im Turnierverlauf hat Alcaraz nicht immer, aber meistens großes Tennis gespielt. Druckvoll, variantenreich, dominant. Musetti braucht einen super großen Tag. Und dann Jannik Sinner, der Weltranglisten-Erste gegen Novak Djokovic, den 24-maligen Grand-Slam-Sieger. Sinner makellos unterwegs, hat noch keinen Satz abgegeben. Djokovic musste kämpfen, aber mit 38 Jahren steht der Olympiasieger von Paris wieder im Halbfinale der French Open. Aufs Endspiel hoffen auch 2 deutsche Junioren, Max Schönhaus aus dem Sauerland und Nils McDonald aus Schwerin. Beide 17 und beide gehen als Außenseiter in ihre jeweiligen Matches.
Steffen Gahr, das große Männerfinale wird am Sonntagnachmittag gespielt. Und dann tritt auch die deutsche Fußballnationalmannschaft an in Stuttgart und kennt jetzt auch ihren Nations League Gegner. Im Spiel dann um Platz 3 nach der 1:2 Niederlage gegen Portugal trifft sie auf Frankreich. Die Franzosen lieferten sich gestern mit den Spaniern einen heißen Tanz, verloren aber nach sensationellem Spiel mit 4:5. Florian Eckel berichtet.
Nach dem harmlosen Auftritt gegen Portugal kommt also der nächste dicke Brocken auf die DFB-Männer zu. Im Spiel um Platz 3 gegen Frankreich schaut Bundestrainer Julian Nagelsmann aber nicht nur aufs Ergebnis.
Wir haben gar keine Toleranz, irgendwas abzugeben. Da geht es, wie gesagt, nicht um Platz 3. Wenn wir ein Top-Spiel machen, werden Vierter, kann ich besser damit leben, wie wenn wir ein Scheißspiel machen, werden Dritter.
Doch dafür braucht es mehr Leidenschaft, mehr Energie, mehr von allem. Vorne wie hinten. Die Standgas-Performance gegen Portugal ist wie eine rote Socke in einer Maschine voll weißer Wäsche. Hoffentlich färbt das nicht ab. Ein Jahr vor der Weltmeisterschaft drohen die Nagelsmänner eine starke Länderspielsaison zu besudeln. Deswegen fordert DFB-Sportdirektor Rudi Völler,
die 1:1-Duelle zu gewinnen, auch im offensiven Bereich, dass du dann deinen Gegner überläufst und auch dann vernünftig in die Mitte gibst. Da haben wir einfach viel zu wenig Torchancen gehabt. Und es war in den letzten Spielen auch gegen richtige Top-Gegner viel, viel besser. Das müssen wir am Sonntag definitiv anders machen.
Mithelfen kann dann auch Stürmer Nick Woltemade. Der Debütant ist entgegen der ursprünglichen Planung auch am Sonntag dabei und reist erst im Anschluss zur U21-Europameisterschaft.
Eine Personalie, die unterstreicht, wie ernst Bundestrainer Nagelsmann die Partie gegen Frankreich nimmt. Nach dem schwachen Auftritt allerdings gegen Portugal ist von Wiedergutmachung die Rede. Und das dürfte schwierig werden, zumindest wenn die Franzosen so auflaufen wie gestern gegen Spanien. Deutschland also gegen Frankreich. Anpfiff ist am Sonntag um 15 Uhr. RBB 24 Inforadio berichtet live in Ausschnitten.
Werbung.
Von Watzmann bis Zugspitze die Berge benennen, die Tiere beim Namen und die Orte durch ihre Wiesen kennen. Das ist, was wir nachhaltig nennen. Milch von heute ist das Morgen unterstützen und das Gestern bewusst schützen. Einzigartige Milch hat ein einzigartiges Zuhause. Molkerei Berchtesgadener Land.
Gartenaktionswoche bei Hellweg. Bis zu 50% Rabatt auf ausgewählte Artikel aus den Sortimenten Gartenmöbel, Gartengeräte, Grills und Pools. Und zusätzlich 5 Euro geschenkt zu jedem Einkauf. Nur diese Woche in unseren Hellweg-Märkten und online einkaufen und 5 Euro Rabattgutschein sichern. Nur in teilnehmenden Märkten und online, solange der Vorrat reicht. Alle Informationen auf hellweg.de. Hellweg, die Profibaumärkte.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Werner Schoninger.
Und den Blick nach Brandenburg auf die A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland. Zwischen Großkreuz und Leest Stau an einer Baustelle plus 20 Minuten. In der Gegenrichtung 20 Minuten ebenfalls zwischen Potsdam Nord und Vöben. A13 Dresden Richtung Berlin zwischen Ortrand und Schwarzheide, Stau nach einem Unfall, plus 10 Minuten auf der A13. Und A24 Hamburg Richtung Berlin zwischen Neuruppin Süd und Fähr Berlin steht nach einem Unfall ein brennendes Auto. Bitte Vorsicht Richtung Berlin an dieser Stelle. Und im weiteren Verlauf gab es zwischen Kremmen und Dreieck Havelland noch einen weiteren Unfall Richtung Berlin. Stadtverkehr Berlin. Geduld brauchen Sie aktuell auf der A100 Richtung Wedding zwischen Wechsstraße und Dreieck Charlottenburg, in Friedrichshain und Treptow rund um die Elsenbrücke und in Kreuzberg am Schlesischen Tor. Unser Programm gibt es auch im Livestream auf rbb24inforadio.de.
20 Minuten nach 1.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mein Name ist Michael Castricius. Einen schönen guten Tag. Erwarten Sie nix, schon gar nicht vom Wachstum. Das bleibt in diesem Jahr aus, sagt die Deutsche Bundesbank voraus. Auch in den nächsten Jahren sieht sie immer noch eine Null vor dem Komma zumindest. Die Nachrichten, Werner Schoninger.
Die Bundesbank hat ihre wirtschaftlichen Erwartungen für das laufende Jahr gesenkt. In ihrer aktuellen Deutschlandprognose rechnet die Zentralbank damit, dass die Wirtschaft bis Jahresende nicht wächst. Aus Frankfurt am Main, Lars Hofmann.
Ende vergangenen Jahres war die Behörde noch von einem leichten Wachstum von 0,2% ausgegangen. Der Grund, warum die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr stagnieren werde, liegt nach Ansicht von Bundesbankpräsident Nagel vor allem an den neuen US-Zöllen und der Unsicherheit über die künftige Politik der amerikanischen Regierung. Das treffe vor allem die exportorientierte Industrie. Für das kommende Jahr rechnen die Bundesbanker unverändert damit, dass die geplanten Milliardenausgaben für Verteidigung und Infrastruktur die Wirtschaft um knapp 1% anschieben werden. Für 2027 hat die Bundesbank ihre Prognose dann spürbar angehoben und erwartet jetzt ein Plus von 1,2%.
Der Bundestag hat über Pläne der Bundesregierung für eine schärfere Migrationspolitik debattiert. Die Vorlage aus dem CSU-geführten Innenministerium sieht vor, dass Angehörige von Geflüchteten ohne anerkannten Asylstatus erstmal nicht mehr nachkommen dürfen. Bisher können jeden Monat 1.000 Visa für den Familiennachzug von sogenannten subsidiär Schutzberechtigten ausgegeben werden. Innenminister Dobrindt sagte, die geplante Aussetzung des Familiennachzugs durchbreche die Logik von Schleusern, dass es nur einer nach Deutschland schaffen müsse und dann die Familie nachkommen könne. Der AfD-Politiker Baumann nannte den Gesetzentwurf eine Mogelpackung. Dobrindt täusche die Wähler, weil nur ein Bruchteil des tatsächlichen Nachzugs von Familienangehörigen gestoppt werde. Die Beschäftigten der Charité-Tochter CFM sollen ab dem Jahr 2030 genauso viel Geld verdienen wie Angestellte der Charité selbst. Darauf haben sich die CFM-Geschäftsführung und die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi geeinigt, wie der RBB erfahren hat. Demnach wird das Gehalt der rund 3.500 Beschäftigten stufenweise an den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst angeglichen. In einem ersten Schritt steigt das Einkommen ab diesem Juni zunächst auf 88%. Dazu kommt eine Einmalzahlung von 300 Euro. CFM ist unter anderem für Krankentransport, Reinigung und Sicherheit zuständig. Wegen des Tarifstreits gab es wochenlange Streiks. Bei neuen russischen Luftangriffen sind nach ukrainischen Angaben in Kiew mindestens 3 Menschen getötet worden. Laut Bürgermeister Klitschko wurden etwa 20 Menschen verletzt. Den Angaben zufolge haben die Drohnen- und Raketenangriffe in verschiedenen Vierteln Brände ausgelöst. Neben Wohnhäusern wurde auch die zivile Infrastruktur getroffen, darunter Gleise an der Metrolinie. Russland meldete seinerseits Luftangriffe der Ukraine. Mehr als 170 Drohnen seien über dem Westen und Süden des Landes abgeschossen worden. Im Gebiet Saratow soll eine Raffinerie getroffen worden sein. Die Lufthansa will ihre Flüge nach Tel Aviv wieder aufnehmen. Als Termin dafür hat die Deutsche Fluggesellschaft den 23. Juni genannt. Die Entscheidung beruhe auf einer umfassenden Sicherheitsanalyse, hieß es. Auch die Tochtergesellschaften wie Eurowings, Austrian und Swiss wollen demnach die israelische Metropole wieder anfliegen, das erfolge aber nach und nach. Die Verbindungen waren Anfang Mai eingestellt worden, nachdem eine Rakete der Houthi-Miliz aus dem Jemen nahe dem Airport von Tel Aviv eingeschlagen war. Mit einem Straßenfest in Berlin-Kreuzberg beginnt am Nachmittag der Karneval der Kulturen. Bis Pfingstmontag gibt es rund um den Blücherplatz Musik, Theater und andere Vorstellungen von etwa 830 Künstlerinnen und Künstlern. Matthias Wetzel, RBB 24.
Auf dem Platz finden Besucher auch Stände mit Kunsthandwerk, Getränken und Essen aus vielen Ländern. Der traditionelle Straßenumzug am Sonntag findet in diesem Jahr erstmals in Friedrichshain statt und nicht in Kreuzberg und Neukölln. Grund sind Bauarbeiten auf der Gneisenaustraße. Die Strecke führt jetzt über die Frankfurter und die Karl-Marx-Allee. Bedenken von Anwohnern wegen des anfallenden Mülls wies die Crewleiterin des Karnevals Seifert im RBB 24 Inforadio zurück. Man werde den Kiez so verlassen, wie man ihn vorgefunden habe, das sei ein besonderes Anliegen. Dafür wollten sich auch mindestens 40 freiwillige Helfer am Tag nach der Parade an einer Aufräumaktion beteiligen.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag wechselnd bewölkt mit Sonne, im Südwesten einige Schauer oder Gewitter, stark böiger Südwestwind dazu. Aktuell haben wir in Berlin-Steglitz 21 und in Adlershof 22 Grad, in Neuruppin 18 und in Rüdersdorf 23 Grad. Morgen wechselhaft, ab dem Mittag Schauer und einzelne Gewitter bei 20 bis 24 Grad und auch am Sonntag wechselhaft, dabei etwas kühler. Die Zeit 13.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Michael Castricius. Familien sind die Keimzelle der Gesellschaft und Grundlage für deren Zusammenhalt. Das steht im Grundsatzprogramm der CDU. 1000 Visa werden pro Monat ausgegeben, damit Geflüchtete ohne anerkannten Asylstatus ihre engsten Familienmitglieder nach Deutschland holen können. Aber damit soll jetzt Schluss sein. Den härteren Kurs der Bundesregierung bei der Migration hat erstmals der Bundestag debattiert. Darüber berichtet Hauptstadtkorrespondent Uli Haug.
Es war eine emotionale Debatte mit klaren Positionierungen. Linke und Grüne halten die Aussetzung des Familiennachzugs für unmenschlich. Sie warnen vor dramatischen Folgen. Denn es gehe um Kinder, die ohne Eltern aufwachsen müssen, und Ehepartner, die sich nicht sicher sein können, wann sie wieder vereint sein werden. Die Grüne Shahina Gambir schildert den Fall einer syrischen Familie aus ihrem Wahlkreis.
Dort habe ich zum Beispiel einen Vater und seine zwei Kinder kennengelernt. Sie sind vor Jahren aus Syrien geflohen. Auf der Flucht wurden sie von der Mutter und dem jüngsten Kind getrennt. Seitdem ist die Familie zerrissen. Die Eltern müssen ihre Kinder jeweils alleine großziehen, ohne zu wissen, für wie lange.
Union und SPD planen den Familiennachzug für Geflüchtete ohne anerkannten Asylstatus für 2 Jahre auszusetzen. Die SPD-Abgeordnete Rasha Nazar sprach von einem Kompromiss, vor dem sie Respekt habe. Es war ihr und dem Abgeordneten Hakan Demir anzumerken, dass sie inhaltlich nicht überzeugt sind. Allerdings gäbe es keine Alternative zur amtierenden Regierung mit CDU und CSU.
Welche Alternativen sehen Sie jetzt gerade in diesem Haus? Bitte betrachten Sie das, wenn Sie diese Kritik immer wieder richten. Bitte betrachten Sie das. Nennen Sie uns eine Alternative hier in diesem Haus, die jetzt besser wäre. Neuwahl!
Der Familiennachzug zu Menschen mit eingeschränktem Schutzstatus ist jetzt schon beschränkt auf 1000 Angehörige pro Monat. Nur in Härtefällen sollen künftig noch Ehepartner oder minderjährige Kinder nachgeholt werden. Besonders betroffen sind Syrer. Für den Innenpolitiker der Union, Alexander Throm, ist der Familiennachzug eine Ursache dafür, dass mehr Flüchtlinge nach Deutschland kommen.
Und deswegen wollen wir auch das System, das es bisher gibt, dass in der Regel junge, fitte Männer auf den Weg, gefährlichen Weg nach Europa, vor allem Deutschland, geschickt werden, um dann ihre Familien nachzuholen. Dieses wollen wir durchbrechen. Diese Systematik muss ein Ende haben, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Der AfD gehen die geplanten Maßnahmen nicht weit genug. Parlamentsgeschäftsführer Baumann sprach von einem Nachzugswahnsinn, den die Union zu verantworten habe. Für Linke, Grüne und Teile der SPD leistet der Familiennachzug einen Beitrag zur Integration von Geflüchteten. Begründung: Wer seine Familie bei sich hat, könnte sich eher zugehörig fühlen. CDU und CSU wiesen darauf hin, dass die Kapazitäten, um Menschen zu integrieren, schon jetzt ausgelastet sind.
Hauptstadtkorrespondent Uli Haug berichtete aus dem Deutschen Bundestag. 13 Uhr und 29 Minuten, gleich 13:30. Gestern war Israels Außenminister Saar zu Besuch in Berlin. Beim Gespräch mit Johann Wadephul, Außenminister, war neben Israels Vorgehen im Gazastreifen auch die Siedlungspolitik ein Thema. Den Beschluss der israelischen Regierung, den Bau von 22 neuen Siedlungen im besetzten Westjordanland zu genehmigen, hat Wadephul als völkerrechtswidrig kritisiert. Vertreibungen von Palästinensern dort durch radikale jüdische Siedler häufig. Ein ARD-Team wollte im Westjordanland die Zerstörung von Gebäuden dokumentieren, wurde von israelischen Soldaten aber daran gehindert. Korrespondent Jan-Christoph Kitzler schildert die angespannte Situation dort.
Wer sehen will, wie palästinensische Ortschaften im besetzten Westjordanland zerstört werden, kann nach Zanuta fahren, südlich von Hebron. Über 20 Familien haben hier mal gelebt. Am Rand steht die Ruine des ehemaligen Schulgebäudes, das von der Europäischen Union gefördert wurde. Inzwischen ist Zanuta menschenleer, die Häuser liegen in Trümmern. Sarit Michaeli von der israelischen Menschenrechtsorganisation B'Tselem zeigt auf Gebäude etwas weiter weg, in denen radikale jüdische Siedler leben.
About 5 years ago.
Vor etwa 5 Jahren wurde in dieser Richtung die Meitarim Farm gebaut, ein Außenposten mit Unterstützung der israelischen Behörden. Von Anfang an begannen sie, die Bewohner von Zanuta zu schikanieren. Die dort lebenden Siedler begannen zu patrouillieren und den Zugang zu den Weiden zu verhindern. Sie sperrten sie sozusagen in ihrem eigenen Dorf ein. Sie erlaubten ihnen nicht, das offene Weideland zu betreten, auf das sie einst angewiesen waren. Das passiert gerade auch etwas weiter nördlich. In Chirbet Adaba haben Siedler und die israelische Armee auch bereits 75% der Gebäude zerstört. Israels Armee sagt auf Anfrage, der Ort liege in einem militärischen Übungsgelände. Hinfahren kann man nicht. Das Militär hat die Gegend kurzerhand zum Sperrgebiet erklärt und lässt Journalisten nicht hinein. Ein Soldat spricht das Verbot aus. Journalisten störten die öffentliche Ordnung, sagt er, und stellten eine Gefahr dar.
In this crossroads, no journalist and no guest. Right here, you are public disturbance and also danger, so I ask you to leave.
Yuval Abraham ist auch hier. Mit dem Film No Other Land über diese Gegend hat er in diesem Jahr den Oscar gewonnen und er hat den Ort gerade noch angesehen. Die Siedler hätten Brunnen zerstört und Stromleitungen, Häuser. Fast alle in dem Ort seien obdachlos geworden, sagt er. Selbst aus Höhlen hätten sie Menschen vertrieben. Es ist klar, dass sie viel zu verbergen haben. Ich weiß was, denn ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Ich habe die Zerstörung gesehen, die Gewalt der Siedler. Sie hören nicht auf. Sie halten die Menschen davon ab, Zeuge dieser Gewalt zu werden und sie zu dokumentieren. Und ich denke, das ist falsch.
I think it's wrong.
Neben ihm steht Basil Adra, Co-Regisseur von No Other Land. Er lebt nicht weit von hier. Wir stehen unter militärischer Kontrolle. Daher kann dieser Kommandant jede beliebige Entscheidung unterzeichnen. Wenn er beispielsweise dieses Land beschlagnahmt, um hier einen Militärstützpunkt zu errichten, kann er das einfach tun. Wenn er mein Zuhause zu einem Militärstützpunkt macht, kann er einfach ein Dokument unterschreiben und mich und meine Familie ausweisen. Es ist ein Militärgebiet, in dem internationale Journalisten daran gehindert werden, in mein Dorf zu kommen, in dem er Dokumente unterzeichnet. So sieht ein Leben unter militärischer Kontrolle aus. Per WhatsApp erreichen wir Jaber Dababsche, den Gemeindevorsteher von Chirbet Adaba. Er erklärt, warum es sein Dorf getroffen hat. Chirbet Adaba ist ein geografisch wichtiger Ort im Zentrum von Massafayata. Er ist von 7 Außenposten umgeben, von Osten, Westen, Norden und Süden umzingelt. Jeder Außenposten hat Ziegen, bis zu 2 Herden. Sie breiten sich bis nach Chirbet Adaba aus. Sie zerstören die Flächen und kontrollieren die Häuser. Nur noch 3 Häuser stehen jetzt in Chirbet Adaba. Etwa 20 Menschen haben hier mal gelebt. Sie wissen nicht wohin, sagt Jaber Dababsche.
Eine Reportage vom Israel-Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Deutschland ist eine Exportnation, das hat viele Jahre Wohlstand gebracht, aber auch anfällig für externe Störfaktoren gemacht. Die Weltwirtschaft ist im Umbruch und die deutsche Wirtschaft im Abbruch. Die Exporte sanken im April wieder um 2,1% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Vor allem der eskalierende Zollstreit mit den USA bremst. Die Ausfuhren ins Trumpland brachen um 6,3% ein. Und der ganz große Zollhammer schwebt noch über der Europäischen Union. Ordnen wir das ein mit Stefan Wolf in der Finanzredaktion in Frankfurt am Main. Schönen guten Tag, Herr Wolf.
Guten Tag.
Dieser drastische Rückgang, ist der nur auf Trumps Zölle zurückzuführen?
Nicht nur, aber hauptsächlich. Die USA sind nach wie vor wichtigster Handelspartner der Deutschen gewesen. Dort gingen die meisten Exporte hin, auch im April, auch nach diesem Rückgang. Und natürlich ist die weltweite Nachfrage nach deutschen Waren und Gütern wegen der weltwirtschaftlichen Schwäche zurückgegangen. Aber die Zölle spielen da schon eine ganz entscheidende Rolle, was man ja auch sieht, wenn man das Ganze mal vergleicht. In den ersten 3 Monaten des Jahres hat die Angst vor den Zöllen dazu geführt, dass die Bestellungen zugenommen haben. Man wollte also die Zölle umgehen. Nun ist man in die andere Phase übergegangen, dass man sich mit den Bestellungen eher zurückhält.
Gestern deutete Trump gegenüber Friedrich Merz an, er werde sich handelseinig mit der Europäischen Union. Beruhigt das Unternehmen und den Finanzmarkt?
Nicht so wirklich, wenn man sieht, wie erratisch, wie sprunghaft die Zollpolitik von Trump ja ist. Aus heiterem Himmel hatte er zu Beginn der Woche hohe Zinsen auf Aluminium und Stahl nochmal, hohe Zölle auf Aluminium und Stahl nochmal angekündigt. Er hat die Zölle da verdoppelt, quasi aus heiterem Himmel. Man kann also sich auf dieses Wort, man werde schon irgendwie sich handelseinig werden, nicht wirklich Vertrauen entgegenbringen. Und das ist das, was eben ganz groß beunruhigt.
Und selbst wenn man sich tatsächlich handelseinig wird, ein Deal nach dem Gusto von Donald Trump hieß doch in den USA produzieren, wäre das nicht wieder schlecht für die deutsche Industrie?
Das ist vor allen Dingen schlecht für den Wettbewerb auch in den USA, denn letztendlich lebt ja zum Beispiel die Autoindustrie davon, dass günstige Teile und ganze Autos zum Beispiel aus Mexiko kommen, wo die Löhne deutlich niedriger sind. Auch in Kanada wird nicht so teuer produziert wie in den USA, wichtiges Zulieferland zum Beispiel eben für die Autoindustrie. Und dann muss man sich eben überlegen, werden die USA in der Lage sein, werden auch deutsche Firmen, die sich in den USA niederlassen, in der Lage sein, ihre Waren und Güter konkurrenzfähig zu produzieren. Das mag bei Autos vielleicht gerade so noch hinkommen, bei Smartphones ist das schon etwas schwieriger.
Die Weltwirtschaft im Umbruch, haben wir gesagt. Bedeutet das, es rächt sich jetzt die Fokussierung der deutschen Wirtschaft auf Exporte?
Ja, wenn man das will, kann man das natürlich so sehen. Deutschlands Wirtschaftsmotor Nummer eins ist nach wie vor der Export. Dafür hat man auch durchaus die eigene Bevölkerung vernachlässigt, indem die Kaufkraft nicht so angezogen hat, wie der Wohlstand gewachsen ist durch diese Exporte. Es ist einfach so, dass die Welt eine wirtschaftliche Schwäche derzeit durchläuft und die Karten neu gemischt werden. Und wenn man sich anschaut, die Globalisierung war ja seit Ende des Zweiten Weltkrieges eine Erfolgsgeschichte. Man hat quasi sich die Arbeit geteilt, hat dort produziert, wo es günstig war und so weltweit eigentlich den Wohlstand erhöht. Das ist jetzt erst einmal in Frage gestellt, obsolet und schlägt dann natürlich voll auf die deutsche Wirtschaft durch.
Was hilft da jetzt verstärkt andere Handelspartner in der Welt adressieren oder den Konsum im eigenen Land ankurbeln?
Es ist beides eine Möglichkeit. Die EU, aber auch Deutschland insbesondere, ist ja schon dabei, sich neue Handelspartner zu erschließen. In Ostasien entsteht eine sehr starke Autozuliefererindustrie zum Beispiel. Da möchte man natürlich als deutsches Unternehmen ein Stück von dem Kuchen abhaben. Es gibt Handelsabkommen mit dem Mercosur, das heißt mit den lateinamerikanischen Staaten. Die Fühler sind auch in die Ostasien-Pazifik-Region ausgerichtet, was neue Handelsabkommen anbelangt. Das ist sicherlich ein Weg, um letztendlich die USA so ein bisschen zu kompensieren. Aber endgültig gelingen kann das natürlich nicht, wenn man sieht, 30% des weltweiten Konsums findet in den USA statt. Und auf diese 30% möchte man natürlich nicht verzichten.
Trotz alledem rechnet die Bundesbank heute für 2026 mit leichter Erholung der deutschen Wirtschaft plus 0,7%. Ist das sowas wie Pfeifen im dunklen Zollwald?
Das zeigt die große Verunsicherung, der man momentan ausgesetzt ist, denn die Bundesbank hat ja für dieses Jahr auch gesagt, dass die Wirtschaft eher stagnieren wird, während zum Beispiel der Internationale Währungsfonds von einem Wachstum ausgeht und die deutsche Wirtschaft ja auch in den ersten drei Monaten des Jahres leicht gewachsen ist. Auch das war eine handfeste Überraschung. Es kommt jetzt sehr viel darauf an, wie die Politik agiert, wie sie Deutschland fit macht für die Zukunft und die Wirtschaft sich neu aufstellen kann.
Schönen Dank für die Einordnungen. Das war aus der Finanzredaktion in Frankfurt am Main, Stefan Wolf. Danke.
Gern.
Hat das gepasst so?
Das hat gut gepasst, so wie das Wetter an diesem Wochenende. Wir erwarten wechselhaftes Wetter, so wie heute Nachmittag schon. Viele Wolken, etwas Sonne, im Süden Schauer und Gewitter, 21 bis 24 Grad bei starkböigem Südwestwind. Morgen am Samstag dann weiterhin wechselhaft mit einigen Schauern und über Pfingsten keine wesentlichen Änderungen. Erst am Montag könnte es etwas mehr Sonne geben.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Werner Schoninger.
Und das passt an einigen Strecken nicht besonders gut heute. Brandenburg A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Lees Baustellenstau plus 20 Minuten. Und in Richtung Dreieck Werder Stau zwischen Potsdam Nord und Vöben ebenfalls 20 Minuten plus. A24 Hamburg Richtung Berlin zwischen Neuruppin Süd und Fähr Berlin ist nach einem Unfall nur eine Spur frei. Im weiteren Verlauf Richtung Berlin zwischen Kremmen und Dreieck Havelland einen Unfall. Stadtverkehr Berlin. Geduld brauchen Sie aktuell auf der A100 Richtung Wedding zwischen Wechsstraße und Dreieck Charlottenburg. Auf der A113 stadtauswärts bis Schönefeld Nord. In Friedrichshain und Treptow rund um die Elsenbrücke und in Kreuzberg am Schlesischen Tor. Wir bleiben noch in Kreuzberg wegen des Karnevals der Kulturen. Gibt es bis Dienstagmorgen viele Sperrungen rund um den Blücherplatz. Es staut sich auf den Umfahrungen. Unser Programm gibt es auch im Livestream auf rbb24inforadio.de.
20 Minuten vor 2.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mein Name ist Michael Castricius. Einen schönen guten Tag. Alle paar Wochen gibt es neue Wirtschaftsprognosen. Da werden vorherige Vorhersagen korrigiert, neue Erwartungen formuliert. Da mag die Wirtschaft schrumpfen. Den vorhersagenden Ökonomen sichert es aber immerhin ihre Arbeitsplätze. Auch bei der Bundesbank. Die Nachrichten Werner Scholinger.
Die Bundesbank hat ihre wirtschaftlichen Erwartungen für das laufende Jahr gesenkt. In ihrer aktuellen Deutschlandprognose rechnet die Zentralbank damit, dass das Bruttoinlandsprodukt bis zum Jahresende nicht wächst. Ende vergangenen Jahres hatte die Behörde noch ein leichtes Plus von 0,2% vorhergesagt. Als Grund wird vor allem die Unsicherheit in der US-Politik genannt. So sei die Entwicklung der Zölle nicht absehbar. Das treffe gerade die exportorientierte Industrie. Für das kommende Jahr erwartet die Bundesbank ein Wirtschaftswachstum von knapp 1%. Hintergrund sind die geplanten Milliardenausgaben der Bundesregierung für Verteidigung und Infrastruktur. Der Bundestag hat über Pläne der Bundesregierung für eine schärfere Migrationspolitik debattiert. Die Vorlage aus der schwarz-roten Koalition sieht vor, dass Angehörige von Geflüchteten ohne anerkannten Asylstatus erstmal nicht mehr nachkommen dürfen. Bisher gab es dazu jeden Monat etwa 1000 Visa. Mario Bartsch, RBB 24.
Bundesinnenminister Dobrindt hat seine Pläne verteidigt. Der CSU-Politiker sagte, damit werde die Logik von Schleusern durchbrochen, dass es nur einer nach Deutschland schaffen müsse und dann die Familie nachkommen könne. Die Grünen-Politikerin Gambier kritisierte die Pläne. Den Familiennachzug subsidiär Schutzberechtigter auszusetzen bedeute menschliches Leid und verhindere die Integration. Die linken Abgeordnete Bünger warf Dobrindt vor, die Betroffenen in die Illegalität zu treiben, da er die letzten legalen Wege für Schutzsuchende abschaffe. Der AfD gehen die Pläne hingegen nicht weit genug. Ihr parlamentarischer Geschäftsführer Baumann warf Dobrindt vor, die Wähler zu täuschen, weil nur ein Bruchteil des tatsächlichen Nachzugs von Familienangehörigen gestoppt werde.
Die Beschäftigten der Charité-Tochter CFM sollen ab dem Jahr 2030 genauso viel Geld verdienen wie Angestellte der Charité selbst. Darauf haben sich die CFM-Geschäftsführung und die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi geeinigt, wie der RBB erfahren hat. Demnach wird das Gehalt der rund 3.500 Beschäftigten stufenweise an den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst angeglichen. In einem ersten Schritt steigt das Einkommen ab diesem Juni zunächst auf 88%. Dazu kommt eine Einmalzahlung von 300 Euro. CFM ist unter anderem für Krankentransport, Reinigung und Sicherheit zuständig. Wegen des Tarifstreits gab es wochenlange Streiks. Die Bundesnetzagentur in Bonn hat erste Ergebnisse zur Messung der Mobilfunkversorgung in Deutschland vorgelegt. Dabei waren Handynutzer aufgefordert, der Bundesnetzagentur mithilfe einer App Funklöcher zu melden. Die Ergebnisse fließen in eine interaktive Karte ein. Vom Sitz der Behörde in Bonn, Sebastian Tittelbach.
In der Zeit zwischen Ende Mai und Anfang Juni haben mehr als 150.000 Nutzer die Funkloch-App der Bundesnetzagentur genutzt. Das Ergebnis sind rund 145 Millionen neue Messpunkte, also Angaben, wie gut der Handyempfang am jeweiligen Ort ist. Besonders stark war der Rücklauf aus NRW, gefolgt von Baden-Württemberg und Bayern. Bei rund 98% der Messpunkte gab es 4G oder sogar 5G-Empfang. Die übrigen 2% entfallen auf langsame 2G-Verbindungen und echte Funklöcher. Die Messwoche soll künftig einmal im Jahr stattfinden, auch um zu überprüfen, ob die Anbieter den rechtlichen Auflagen nachkommen und ihre Netze ausbauen.
Die Berliner Feuerwehr ist am Vormittag im Einsatz gewesen, weil in einer Tiefgarage in Wilmersdorf giftiges Ammoniak ausgetreten war. Ursache war laut den Behörden ein Leck in einer Klimaanlage. Alexander Schmidt-Hirschfelder, RBB 24.
Ein Feuerwehrsprecher sagte dem RBB, Bauarbeiter hätten das Leck bemerkt und die Einsatzkräfte verständigt. Sie konnten das Leck abdichten. Eine unmittelbare Gefahr bestand den Angaben zufolge nicht. Vorsichtshalber wurden zwischenzeitlich zwei Schulhöfe in der Nähe gesperrt und Türen und Fenster sollten geschlossen gehalten werden. Die Schülerinnen und Schüler durften bei Unterrichtsschluss die Gebäude verlassen. Etwa 50 Kräfte der Feuerwehr waren im Einsatz, davon 20 Spezialkräfte für Dekontamination.
Fußball-Bundesliga-Aufsteiger Köln hat einen neuen Trainer. Nach Angaben des Vereins ist es Lukas Kwasniok, der vom Zweitligisten Paderborn an den Rhein wechselt. Kwasniok folgt auf Friedhelm Funkel, mit dem sich der erste FC Köln nicht auf eine weitere Zusammenarbeit einigen konnte. Sein Vertrag geht bis Mitte 2028. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter am Nachmittag wechselnd bewölkt mit Sonne, im Südwesten einige Schauer oder Gewitter, dazu stark böiger Südwestwind. Aktuell in Berlin-Kreuzberg 22 Grad und in Friedrichshagen 21, in Fürstenberg-Havel 16 und in Ruhland 23 Grad. Morgen wechselhaft, ab dem Mittag Schauer und einzelne Gewitter bei 20 bis 24 Grad und auch am Sonntag wechselhaft, dabei etwas kühler. Die Zeit 13.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Michael Castricius. Es gab keine Demütigungen, sondern Artigkeiten im Oval Office bei Donald Trump beim Antrittsbesuch von Friedrich Merz. Er nahm einen Golfschläger als Geschenk mit nach Hause und die Gewissheit, er kann mit Trump. Die Nachlese des Antrittsbesuches in Berlin fasst Hauptstadtkorrespondent Torben Ostermann zusammen.
Wenn Friedrich Merz heute verfolgt, wie in Deutschland über seinen Besuch bei Donald Trump gesprochen wird, dann dürfte er ziemlich zufrieden mit sich sein. Das Aufatmen, dass der Auftritt im Weißen Haus ohne Blessuren zu Ende ging, ist selbst in der Opposition zu spüren. Zum Beispiel bei Anton Hofreiter von den Grünen.
Erstmal, glaube ich, sind ganz viele erleichtert, dass es nicht zum Eklat gekommen ist. Und zwar unabhängig, ob in Regierung oder Opposition. Des Weiteren war die Strategie von Merz einfach ihn reden lassen. Ich glaube, die richtige.
Mit Spannung war das Aufeinandertreffen im Weißen Haus erwartet worden. Am Ende dauerte der öffentliche Teil des Treffens rund 40 Minuten, von denen überwiegend Trump redete. Wenn er dann doch mal den deutschen Bundeskanzler mit einbezog, geschah das für Trumpsche Verhältnisse überaus freundlich, stellt auch Metin Hagverdi von der SPD fest, seit kurzem Koordinator der transatlantischen Beziehungen.
Ich habe es so wahrgenommen, dass der US-Präsident tatsächlich versucht hat, auch sympathisch zu sein, versucht hat, nett zu sein, wenn man das mal so beschreiben darf. Und das ist ja auch eine politische Message. Er hat sich nicht vorgenommen, den Bundeskanzler anzugreifen, sondern im Gegenteil, sogar eine persönliche Nähe nicht nur herzustellen, sondern sie nach außen zu zeigen. Das ist ja auch ein politisches Statement.
Viel wurde im Vorfeld darüber diskutiert, wie Merz Antrittsbesuch wohl ablaufen würde. Dementsprechend intensiv hat sich der Kanzler auf die Begegnung vorbereitet, mit anderen Regierungschefs telefoniert, Trumps Verhalten analysiert. Die penible Vorarbeit scheint sich bezahlt gemacht zu haben. Gleichzeitig dürfte auch im Kanzleramt Klarheit darüber herrschen, dass sich das alles blitzschnell wieder ändern kann. Schon morgen könnte sich Trump wieder ganz anders äußern. Deswegen komme es jetzt auf Europa an, meint der Außenpolitiker Armin Laschet von der CDU.
Diese blinde Verlässlichkeit, dass ein deutscher Bundeskanzler in die USA reist, freundlich empfangen wird und die eng beieinander sind, die ist nicht da. Es muss alles erkämpft werden und umso mehr muss sich Europa jetzt selbst vorbereiten, handlungsfähig zu werden.
Für Friedrich Merz geht derweil der routinierte Kanzleralltag weiter. Direkt vom Flughafen fuhr er zur Fachtagung der Familienunternehmen. Doch auch dort war sein Treffen mit Trump noch Thema.
Ob wir das nun wollen oder nicht, wir werden auf längere Zeit noch abhängig bleiben von den Vereinigten Staaten von Amerika. Ich habe Donald Trump allerdings gestern Abend gesagt, ihr braucht auch Partner in der Welt. Und die Europäer sind wie kein Zweiter und die Deutschen ganz besonders die am besten geeigneten Partner in der Welt,
sagt Friedrich Merz durchaus selbstbewusst nach seinem Antrittsbesuch bei Donald Trump in Washington.
Die Nachlese zum Besuch von Friedrich Merz im Weißen Haus von Torben Ostermann. In Deutschland sollen schnell mehr Schutzräume entstehen, sagte Ralf Tiesler, Chef des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe der Süddeutschen Zeitung. Warum wir Schutzräume für einen Teil der Bevölkerung brauchen und wo sie entstehen sollen, das erklärt Hauptstadtkorrespondentin Eva Ellermann.
Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz sagt, wir müssen einfach das Risiko ernst nehmen, dass es in ein paar Jahren einen Angriffskrieg in Europa geben könnte. Und darauf müssen wir uns vorbereiten. Und Eben dafür braucht es mehr Schutzräume. Es sollen jetzt aber keine neuen Bunker gebaut werden, das dauert zu lang und das ist auch sehr teuer, sondern die Idee ist, dass Menschen in Tunneln unterkommen können, in U-Bahnhöfen, in Tiefgaragen oder auch in Kellern von öffentlichen Gebäuden. Überall dort könnten sie Schutz finden. Rund 1 Million Plätze sollen entstehen. Und im Ernstfall sollen Menschen da dann auch übernachten können. Es soll Toiletten geben und Nahrungsmittel. Schilder und Apps, die sollen auf Schutzräume hinweisen. In den nächsten 4 Jahren werden dafür rund 10 Milliarden Euro gebraucht, schätzt das Bundesamt. Im Sommer will es ein Konzept vorstellen, wo und wie unterirdische Räume zu Schutzräumen werden können.
1 Million Schutzräume für 84 Millionen Einwohner der Bundesrepublik. Das war Hauptstadtkorrespondentin Eva Ellermann. Ab heute Abend baut die Bahn auf der Linie des Regionalzugs RE1. Bis zum 23. Juni fällt die Verbindung zwischen Brandenburg an der Havel und Potsdam aus. Zudem halten deshalb Fernzüge bis zum 4. Juli nicht am Bahnhof Zoo und am Ostbahnhof. Auch im Regionalverkehr gibt es Einschränkungen. Aber das ist alles eine Kleinigkeit verglichen mit der bevorstehenden Sperrung der Bahnstrecke Berlin-Hamburg ab August. Das hat auf Pendler im Havelland extreme Auswirkungen. Die steigen möglicherweise aufs Auto um. Was aber machen Schülerinnen und Schüler? Wie kommen die zur Schule? RBB24-Reporterin Heike Schüler hat nachgeforscht.
Die 16-jährige Therese Dasse wohnt in Dalgo-Döberitz und geht in Brieselang in die Hans-Klarko-Gesamtschule. Das ist schon heute ein langer Schulweg.
Ich muss immer um 6 Uhr aufstehen, dann kommt ein Bus um 7.10 Uhr und um 7.38 Uhr kommt dann meine Bahn aus Finkenkrug und dann fahre ich 5 Minuten nach Brieselang.
Sie schafft es in 40 Minuten, aber nur, weil der Regionalzug noch fährt. Nach den Sommerferien wird Therese wohl jeweils mehr als 1 Stunde zur Schule brauchen.
Das wird dann sehr, sehr schwer, weil die Bahn fahren ja dann nicht und meine Eltern können mich ja dann nicht immer hinbringen.
Sie ist eine von 100 Mitschülern, die täglich mit dem Regio kommen. In der Brieselanger Gesamtschule ist das gut jeder Vierte, rechnet Schulleiter Kai Neuse vor. Und wie wird's im neuen Schuljahr? Keine Ahnung, sagt er.
Ärgerlich ist schon, weil ich den Eltern keine Auskunft geben kann. Es gibt Anfragen hier auch von den zukünftigen Siebenklässlern, die gerne wissen möchten, wie das Kind zur Schule kommt.
Brieselangs Bürgermeisterin Katrin Neumann befasst sich seit 1,5 Jahren damit.
Der Stand ist, dass die Schülerinnen und Schüler dann einen weiteren Umweg machen müssen über Wustermark.
Das ist jedenfalls der Plan von Bahn- und Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg. Bürgermeisterin Neumann meint, das geht so nicht. Sie fordert gemeinsam mit anderen Bürgermeistern, dass die Bahn für die Schüler extra Busse einsetzen muss.
Also beim Schülerverkehr fühle ich mich noch gar nicht ernst genommen. Das ist wirklich ein Thema, was seit Anfang an auf der Tagesordnung stand. Und das ist dann immer so ein bisschen, na, wir gucken mal, wie es denn nach den Ferien so klappt.
Im Havelland sind insgesamt mehr als 2000 Schülerinnen und Schüler von der Bahnsperrung direkt betroffen. Der VBB schreibt auf RBB-Anfrage, für den Schülerverkehr sei der Landkreis zuständig. Grundsätzlich schon, sagt auch Landrat Roger Lewandowski. Aber doch nicht, wenn die Bahn ihren Schienenweg wegen Bauarbeiten stilllegt.
Jetzt mal 2000 Schüler unterzubringen, wo man Busse zusätzlich beschaffen müsste, Fahrer beschaffen müsste. Und zwar nur für diesen Zeitraum, das ist was vermessen ist.
Und deshalb fordern er und die betroffenen Gemeinden immer weiter beim VBB, das Problem Schülerverkehr endlich zu klären.
RBB24-Reporterin Heike Schüler. Heute Abend um 19.30 Uhr befasst sich das RBB-Fernsehen mit diesem Problem. Dazu ist Brandenburgs Verkehrsminister Detlef Tabbert im Studio bei RBB24 Brandenburg aktuell. Wenn Großeltern sterben und es an die Wohnungsauflösung geht, tauchen manchmal Gegenstände auf, deren Herkunft nicht zuzuordnen ist. Wieso hat diese Taschenuhr Initialen, die zu keinem Familienmitglied passen? Und was ist das für eine Widmung da in dem alten Buch? Forschen Sie nach, ob diese Dinge vielleicht aus jüdischem Besitz stammen und auf unklaren Wegen in Omas Schrank gelandet sind. Das empfiehlt Sharon Adler, Vorsitzende der Stiftung Zurückgeben. Diese Stiftung hat das Anliegen, die Geschichte der Enteignung von jüdischem Besitz sichtbar zu machen. Sie spricht damit nicht nur Erbinnen und Erben an, sondern auch Menschen, die schöne alte Dinge lieben.
Wenn Sie jetzt als Privatperson auf den Trödelmarkt gehen und sehen eine hübsche Vase oder eine Silberschale,
und denken sich so, das könnte gut aus der Zeit zwischen 1915 bis 1930 stammen. Auch da würde ich sagen, kaufen Sie das, sonst kauft es jemand anders, weil Sie sind diejenige Person, die sich genau diese Gedanken machen und stellen die vielleicht irgendwo schön hin und Sie können vielleicht im Freundeskreis oder Familienkreis genau auch über Ihre Gedanken sprechen. Mensch, also eigentlich könnte diese Schale aus ehemals jüdischem Besitz stammen.
Sharon Adler, im Vis-à-vis-Gespräch ist sie nachher zu hören über den Umgang mit Erbschaften und über 30 Jahre Stiftung zurückgeben. Um 2:35 hier im Programm oder jederzeit auf inforadio.de. 13:54 RBB 24 Inforadio mit Gefahrenmeldungen von der A10, nördlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Barnim. Zwischen den Dreiecken Pankow und Barnim liegen Reifenteile auf der Fahrbahn. Und Vorsicht auf der A113 Richtung Dresden. Zwischen Flughafen Berlin, Brandenburg und Waltersdorfer Dreieck sind Leute auf der Standspur.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Das South by Southwest Festival ist bekannt für seine Innovationskraft und für kulturelle Vielfalt. Ein Mekka für Popkulturliebhaber und Investoren. Ursprünglich in Austin, Texas beheimatet, bringt es jetzt seine Mischung aus Musik, Film, Kunst und Technologie erstmals nach Europa, und zwar nach London. Über die Premiere dort berichtet Korrespondentin Mareike Aden.
Vier Buchstaben, oft in Pink. An fast jeder Ecke im Londoner Trendviertel Shoreditch sind sie in diesen Tagen zu sehen. SXSW. Sie stehen für South by Southwest. Eine Mischung aus Messe und Festival für die Themen der Zukunft. Vor einem solchen Schriftzug hat sich gerade auch Björn Schneider fotografiert. Er ist Geschäftsführer einer digitalen Marketingagentur in Bremen und wollte schon immer zum Original in Austin, Texas. Zum Glück gäbe es jetzt die Europa-Ausgabe.
Es fühlt sich an, als ob man das Silicon Valley nach Europa geholt hat. Diese Kombination aus Tech, AI, Kunst, Musik, was hier so gebündelt stattfindet, man muss sich fast entscheiden, welchen Vortrag man verpasst. Und welches Thema man nicht mitnehmen kann, weil das Angebot einfach so unglaublich groß ist.
Mehr als 400 Vorträge von Vordenkern und Experten weltweit finden verteilt über die Woche statt. Immer wieder geht es um künstliche Intelligenz, ihren Einfluss auf die Wissenschaft, die Kreativbranche und auf Medien. Am Abend dann Konzerte und Filmvorführungen. Und auch viele Kunstinstallationen gibt es, zum Beispiel die Videoinstallation Grounding. Immer neu KI-generierte Landschaftsbilder, bei denen kein Moment dem anderen gleicht. Clara Blomeyer ist aus Hamburg angereist. Dort arbeitet sie für die Hamburger Kunsthalle.
In London hier ist ein großer Fokus auf der Kreativbranche, darauf, was können die Kreativen mit KI umsetzen. Man merkt schon, dass hier doch deutlich mehr Kreative da sind, die auch die Energie haben, das wirklich umzusetzen und die jetzt nicht nur so ein bisschen schauen, wo kann man am meisten Geld rausschlagen.
Egal ob in Austin oder London, in der Schlange stehen für die Vorträge und Events, das gehöre zu South by Southwest einfach dazu, sagt Clara Blomeyer. Besonders lang sind die Schlangen bei großen Namen. Wenn aber Frontmann Björn Ulvaeus über das neue Musical erzählt, das er gerade mit KI-Hilfe schreibt, oder wenn die legendäre britische Schimpansenforscherin Jane Goodall über ihre Erfahrungen mit KI spricht. Ein weiteres Highlight der Woche, der Auftritt des britischen Filmstars und Produzenten Idris Elba. Unter anderem bekannt für seine Rolle in der Krimiserie Luther. The one and only Idris Elba. Elba wurde hier in Ost-London geboren, lange als nächster James Bond gehandelt. Hier auf der Bühne erzählt er unter anderem über ein von ihm mitentwickeltes Computerprogramm, das Schauspielern mit Lese- und Rechtschreibschwäche dabei hilft, Filmskripte schnell zu erfassen. Doch es sind längst nicht nur Kreative und Tech-Experten, die South by Southwest besuchen. Für den Bundesverband der deutschen Industrie ist Steven Heckler nach London gereist.
Die digitale Transformation ist ja auch für die deutsche Industrie und auch für uns als Verband ein ganz entscheidender Aspekt. Und deswegen wollen wir uns natürlich auch anschauen, was sind neue Trends, was sind neue Technologien.
Für das Vereinigte Königreich und die Stadt London passt die South by Southwest zur selbst auferlegten Agenda und dem Selbstbild, ein Ort für Innovation und Weltoffenheit zu sein. Und am Donnerstag adelte sogar König Charles die Veranstaltung mit einem Besuch, der zuvor natürlich nicht im Festivalprogramm stand.
Aus London, Mareike Aden.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Werner Schoninger.
Brandenburg A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Haveland zwischen Großkreuz und Leest. Der Baustellenstau plus 30 Minuten jetzt. Und in der Gegenrichtung Dreieck Werder Stau zwischen Potsdam Nord und Föben plus 20 Minuten. A24 Hamburg Richtung Berlin zwischen Neuruppin Süd und Fähr Berlin Stau nach einem Unfall. Im weiteren Verlauf Richtung Berlin zwischen Kremmen und Dreieck Haveland Behinderungen nach einem weiteren Unfall. Die B96 Berlin-Fürstenberg ist zwischen Bieselheiderweg in Frohnau und Hohenneuendorf in beiden Richtungen nach einem Unfall gesperrt. Stadtverkehr Berlin, Geduld brauchen Sie aktuell auf der A100 Richtung Wedding zwischen Wechsstraße und Dreieck Charlottenburg. Auf der A113 stadtauswärts bis Schönefeld Nord, der B2 stadtauswärts vor Malchow und in Friedrichshain und Treptow rund um die Elsenbrücke. Pankow und Gesundbrunnen, wegen des Neubaus der S-Bahn-Brücke ist die Wollangstraße zwischen Schulze und Nordbahnstraße gesperrt bis Anfang Dezember. Auf den Umfahrungen kommt es zum Stau.
Es ist 14 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Michael Castricius. Einen schönen guten Tag. Intensiv seien die Verhandlungen gewesen, sagt die Charité-Tochter CFM über den Tarifkonflikt mit der Gewerkschaft Verdi. 48 Streiktage von tausenden Beschäftigten haben aber offenbar gewirkt. Die Einigung in den Nachrichten mit Werner Schoninger.
Der Tarifstreit an der Berliner Charité ist beendet. Damit gibt es jetzt nach wochenlangen Streiks eine Einigung. Die Beschäftigten des Tochterunternehmens CFM sollen ab 2030 genauso viel Geld verdienen wie Angestellte der Charité selbst. Laurenz Thio, RBB Landespolitik.
Ihre Bezahlung wird schrittweise an den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst angeglichen. Auf einen entsprechenden Stufenplan haben sich nach RBB-Informationen die Geschäftsführung der CFM und die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi geeinigt. Die rund 3.500 Mitarbeitenden der Charité-Tochter sind für die Charité unter anderem für Medizintechnik, Krankentransport, Reinigung und Sicherheit zuständig. Seit einer Ausgliederung in das Charité-Tochterunternehmen CFM im Jahr 2005 verdienen sie schlechter als Kolleginnen und Kollegen beim Mutterkonzern.
Die Bundesbank hat ihre wirtschaftlichen Erwartungen für das laufende Jahr gesenkt. In ihrer aktuellen Deutschlandprognose rechnet die Zentralbank damit, dass die Wirtschaft bis Jahresende nicht wächst. Aus Frankfurt am Main, Lars Hofmann.
Ende vergangenen Jahres war die Behörde noch von einem leichten Wachstum von 0,2% ausgegangen. Der Grund, warum die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr stagnieren werde, liegt nach Ansicht von Bundesbankpräsident Nagel vor allem an den neuen US-Zöllen und der Unsicherheit über die künftige Politik der amerikanischen Regierung. Das treffe vor allem die exportorientierte Industrie. Für das kommende Jahr rechnen die Bundesbanker unverändert damit, dass die geplanten Milliardenausgaben für Verteidigung und Infrastruktur die Wirtschaft um knapp 1% anschieben werden. Für 2027 hat die Bundesbank ihre Prognose dann spürbar angehoben und erwartet jetzt ein Plus von 1,2%.
Der Bundestag hat über Pläne der Bundesregierung für eine schärfere Migrationspolitik debattiert. Die Vorlage aus dem CSU-geführten Innenministerium sieht vor, dass Angehörige von Geflüchteten ohne anerkannten Asylstatus erstmal nicht mehr nachkommen dürfen. Bisher können jeden Monat 1.000 Visa für den Familiennachzug von sogenannten Subsidiärschutzberechtigten ausgegeben werden. Innenminister Dobrindt sagte, die geplante Aussetzung des Familiennachzugs durchbreche die Logik von Schleusern, dass es nur einer nach Deutschland schaffen müsse und dann die Familie nachkommen könne. Der AfD-Politiker Baumann nannte den Gesetzentwurf eine Mogelpackung. Dobrindt täusche die Wähler, weil nur ein Bruchteil des tatsächlichen Nachzugs von Familienangehörigen gestoppt werde. In Deutschland sind in diesem Jahr bislang deutlich weniger Asylanträge gestellt worden als in den ersten 5 Monaten des vergangenen Jahres. Das geht aus den Zahlen hervor, die das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Nürnberg vorgelegt hat.